Auch von meiner Seite noch einen guten Morgen. Schön, dass die Kirche voll ist. Das ist, finde ich, immer einfacher, wie wenn nur so zwei, drei Leute sitzen und man weiß nicht, wie man fixieren soll. Ja, dritter Teil unserer Predigtreihe, andersartig. Basti hat schon interessante Sachen gesagt. Die Sonja hat auch Sachen angedeutet in den Liedern, in den Ansagen der Lieder. Ich steige einfach gleich richtig ein. Andersartig, Jesus lebte anders. Wenn wir in die Evangelien schauen, dann wird es ziemlich schnell ganz deutlich, das Leben von Jesus war von einer anderen Art. Jesu Leben war auch nicht immer artig, war nicht angepasst. Jesus, der widersetzte sich immer wieder auf so Normen seiner Zeit, Sitten, Gebräuche seiner Zeit, Verhaltenskodizes seiner Zeit, Meinungen. Nicht immer, aber da, wo es notwendig war. Und wir Christen sind Nachfolger Jesu. Wir gehen in den Fußstapfen Jesu, und wenn wir es ernst mit unserem Christsein meinen, dann müssen wir an der einen oder anderen Stelle auch anders leben. Das Leben von Christen ist von einer anderen Art. Und Christen können auch nicht immer artig sein. Vielleicht wird es heute so sein, dass der eine oder andere sagt, also das war jetzt nicht so artig, was Sie gesagt haben, Herr Schemenauer. Bei Wahrhaftigkeit muss man ja wahrhaftig sein. Ja? Wir müssen auch manchmal als Christen Dingen widerstehen, und zwar dann, wenn Menschlichkeit, wenn Achtung, wenn Barmherzigkeit, wenn Gnade, wenn Liebe irgendwo auf der Strecke bleiben, dann müssen wir auch andersartig sein und dem widersprechen. Heute haben wir ja das Thema Wahrhaftigkeit, das ist ja, glaube ich, ziemlich deutlich schon durchgekommen. Und Wahrhaftigkeit ist mehr als die Wahrheit sagen. Ich bin in der Vorbereitung auf diese Predigt, auf ein Buch gestoßen von Ulrich Eggers. Viele kennen den wahrscheinlich aus dem einen oder anderen Zusammenhang. Und er hat ein Buch geschrieben, Ehrlich Glauben. Das ist ja noch ein ganz netter Titel. Das Interessante ist aber der Untertitel. Warum Christen so leicht lügen? Und ich möchte euch einige Sätze aus seiner Einleitung zu diesem Buch vorlesen. Wer Ohren hat, der höre. Lügen ist nicht gut, sich aber dabei erwischen zu lassen, eine Schande. Erwachsene, zumal Christen, lügen nicht. Über sowas sind wir erhaben, das haben wir verlernt. Tatsache ist, wir lügen, immer wieder, gekonnt, intuitiv und gut gelernt. Warum? Es lohnt sich. Es ist sinnvoll. Es zahlt sich aus in den Beziehungssystemen, in denen wir leben. Auch als Christen? Ja. Auch als Christen, Entschuldigung. Sind wir denn nicht unbedingt und immer für die Wahrheit? Ist Lügen nicht Sünde? Ja, und das wissen wir alle und sind natürlich dagegen. Aber wir lügen. Manchmal bewusst, meistens unbewusst und intuitiv. Unser Mund lügt, unser Schweigen lügt, unsere Fassade lügt. Und auch unsere Beziehungssysteme und Gemeinden fördern das Lügen. Steile These, die es zu beweisen gilt. Wahrheit ist nicht immer einfach, sie verlangt Charakter, die Bereitschaft, schwach und verletzlich zu sein. Wahrheit verzichtet auf die angenehme Wirkung einer Fassade, darauf stark zu sein, glänzend, normal, cool und angepasst an die Erwartungen anderer. Menschen sind Fassadenbauer, leider auch Christen. Denn Fassadenbauen lohnt sich, scheinbar. Aber es kostet auch Kraft. Die Kraft, ein ständiges Doppelleben zu unterhalten. Sich selbst ständig in zwei Formaten zu begegnen. Der starken Fassade und der schwachen, verletzlichen, wunden Wirklichkeit. Unter der ich oft umso mehr leide, je mehr ich meine, sie verbergen zu müssen. Ich weiß, es war ein langes Zitat. Ich habe es jetzt auch nicht hier an der Wand gehabt. Es war schon schwierig, in seiner Fülle und seiner Tiefe aufnehmen zu können. Aber vielleicht habt ihr so ein bisschen erahnen können schon, worum es jetzt hier geht, worum es Ulrich Eggers in diesem Buch geht. Wäre interessant zu wissen, ob ihr dieses Phänomen kennt, das er da beschreibt. Eggers skizziert hier eigentlich genau das, worum es mir heute Morgen geht. Also Wahrhaftigkeit ist auf jeden Fall mehr als nur die Wahrheit sagen. Ein wahrhaftiges Leben ist, und das ist das Erste, was wichtig ist, ist ein Leben und kein Doppelleben. Und ein Leben eben ohne Fassade. Ein Leben in Ehrlichkeit, das zwangsläufig natürlich unglaublich viel Verletzlichkeit mit sich bringt und Schwachheit mit sich bringt. Und Eggers schreibt auch, dass wir Gemeinden, die christlichen Gemeinden, also auch wir hier dreisam, das Lügen fördern. Das ist eine ganz steile Behauptung. Was meint er eigentlich damit? Ich könnte mir Folgendes vorstellen. Ich habe das Buch noch nicht zu Ende gelesen, deswegen könnte ich mir nur das Folgende vorstellen. Ich möchte mal ein Beispiel aus unserem Alltag bringen, aus meinem Alltag. Jugendarbeit habe ich ja viele Jahre ganz intensiv gemacht, mache ich jetzt auch noch. Aber das gilt genau gleich für jeden Erwachsenen hier und für die Erwachsenenwelt in unserer Gemeinde. Was macht denn eine Jugendarbeit gut, erfolgreich? Und mir sind da drei Faktoren eingefallen. Das erste ist Programm, ein gutes Programm, was auch immer das sein mag. Das hat sich über die Jahre auch immer wieder gewandelt. Wenn wir ein attraktives Programm haben, sind Jugendliche vielleicht geneigt, mal zu uns zu kommen. Wenn sie sagen, oh, das könnte was sein. Das zweite, was viel, viel wichtiger ist, ich nenne es mit dem Wort Gemeinschaft. Eine gute Gemeinschaft. Und was ist eine gute Gemeinschaft? Menschen, die nicht nur so zusammenkommen und streicheln, sondern wenn jemand Neues dazukommt, dass dieser neue Mensch auch gesehen wird, dass er integriert wird, dass er wertgeschätzt wird und angenommen wird. Das zeichnet eine gute Gemeinschaft aus. Programm, Gemeinschaft. Und das Dritte nenne ich mit christozentrisch. Eine christliche Jugendarbeit muss immer was mit Jesus, mit Christus zu tun haben, muss Jesus im Zentrum haben, muss auf Jesus hinweisen. Sonst ist es eine gute Arbeit, die überall geleistet werden kann. Und ich glaube, dass alle diese drei Faktoren bei uns in unserer Gemeinde immer wieder ganz gut vorkommen, mal mehr, mal weniger. Aber trotzdem verabschieden sich jetzt auch gerade Jugendliche, habe ich immer wieder erlebt, auf die eine oder andere Weise nach einer gewissen Zeit wieder. Ich meine es nicht durch Wegzug. Die eine Weise ist einfach die, auf einmal sind sie nicht mehr da. Und wenn es gut geht, fragt vielleicht mal jemand noch nach, telefoniert mal und dann meistens, ich habe zu viel Stress, Schule und so weiter. Und die andere Weise ist, viele verabschieden sie sich, indem sie bleiben. Viele verabschieden sich, indem sie bleiben. Und eben genau dieses Doppelleben beginnen, von dem Ulrich Eggers da redet. Ein Doppelleben mit einer Fassade. Und warum ist das eigentlich so? Ich denke, das hängt an diesem dritten Punkt, christozentrisch. Also wenn es um den Glauben geht. Das birgt ja ein gewisses Problem. Viele kommen gern wegen unserem Programm und weil sie sich in unserer Gemeinschaft wohlfühlen, aber haben irgendwo noch ihre Probleme mit diesem Glauben. Ja? Man kann ja auch Glauben nicht einfach irgendwie erzeugen oder erzwingen. Und viele haben auch, glaube ich, Probleme mit diesen ganz hohen Idealen, denen sie häufig bei uns begegnen. Also sie hören viel vom Soll des Glaubens. Also heute Morgen hier rede ich vom Soll des Glaubens. So sollten wir als Christen leben. Und dann sehen sie ihre Wirklichkeit, das ist ihres Glaubens und merken, das passt überhaupt nicht zusammen. Das deckt sich überhaupt nicht. Sie können nicht so glauben, wie andere glauben. Sie können nicht so leben, wie andere leben. Sie machen nicht diese Gotteserfahrung, die andere, von denen anderen immer reden. Und sie können auch nicht so beten und anbeten, wie es die anderen tun. Und so, und das, so schreibt es auch Ulrich Eggers dann, so bietet der Glaube gute Brutbedingungen für oberflächliche Fassadenpflege. Schöne Beschreibung. Gute Brutbedingungen für oberflächliche Fassadenpflege. Kirchen und Gemeinden sind zwar ungewollt und eigentlich unerwünscht, trotzdem sowas wie Gewächshäuser für ein Doppelleben. Das ist allerdings jetzt nicht nur eine negative Eigenschaft von Kirche und Glaube oder so, das gibt es überall, wo hohe menschliche Ansprüche auf die Wirklichkeit menschlichen Lebens trifft. Ja, diese Neigung zum Bedienen einer doppelten Wirklichkeit, die findet man überall. Basti hat es gerade erwähnt in seiner Einführung. Ich denke an Instagram oder andere soziale Netzwerke. Das sind eigentlich, sorry, ich bin auch drin, das sind oft Lügenportale. Ja. Schönes Foto von mir, schaut, wie schön ich bin. Eigentlich heißt es ja nicht, schaut, wie schön ich bin, sondern findet ihr mich auch schön? Oder schaut mal, was für eine tolle Reise ich gemacht habe. Wie toll mein Leben ist, aber wie sieht es 364 Tage sonst irgendwo aus? Da wird viel gelogen, viel Unwahrhaftigkeit. Und jetzt ist die Frage, wo liegt das Problem? Liegt es an diesen Menschen, dass sie nicht wahrhaftig sind, ehrlich sind? Oder fördern wir, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf unsere Gemeinde, fördern wir Insider, wir Frommen durch eine Atmosphäre der Begeisterung? Begeisterung ist super und die fehlt mir oft bei uns sogar. Oder durch die Atmosphäre der Heiligkeit oder der Perfektion fördern wir diese Unwahrheiten. Also ich glaube, dass es tatsächlich dieses Zweite ist. Wir sind mitverantwortlich, dass Menschen in unseren Gemeinden ein Doppelleben leben. Eigentlich muss ich sagen, ich glaube, jeder, der hier sitzt, auch der, der hier vorne steht, wir führen alle ein Doppelleben. Der eine mehr, der andere weniger, aber wir führen alle dieses Doppelleben. Wir sind mitverantwortlich, dass Menschen um uns herum auch eine Fassade aufbauen müssen. Weil wir viel zu selten durch so eine ehrliche Offenheit, was unsere eigenen Schwächen betrifft, durch eine ehrliche Offenheit, was unsere eigene Verletzlichkeit betrifft, was unsere Zweifel betrifft, dass wir viel zu wenig ein Signal setzen, dass jemand wirklich so sein kann, wie er ist, mit all seinen Fehlern, mit all seinen Zweifeln, mit all seinem nicht gläubig genug sein, mit all seiner Schwachheit und all seinem nicht perfekt sein. Sonja hat ja vorhin diesen Bibeltext zum Teil gelesen. Manche fragen sich, wie kriegt er jetzt da die Kurve? Ich möchte nochmal, dass wir den Bibeltext wirklich nochmal hören. Er ist wörtlich so, in Hoffnung für alle. Ihr seht dann einen Filmausschnitt dazu. Eins weiterklicken. Genau. Schaut ihn euch nochmal an.
Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes ihn an und sagte: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Rabbi, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hingefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm: Wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf: Komm, folge mir nach. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael staunte, woher kennst du mich? Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael. Du bist der König von Israel. Jesus sagte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen, zwischen Gott und dem Menschensohn.
Ja, eine eigentlich nüchterne Erzählung, das ist ein professioneller Sprecher, der das professionell liest, aber die Wirklichkeit sah da, glaube ich, anders aus, begeisternder aus. Ich tue ganz kurzes Rekapitulieren. Jesus reist im Land umher, er ist auf dem Weg von Galiläa im Norden des Landes, Palästina, runter in den Süden nach Judäa. Und dort begegnet ihm erstmal Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer merkt, dass Jesus jetzt nicht wieder einer dieser Rabbis ist, der unterwegs ist, sondern er merkt wirklich, dass er das Lamm Gottes ist, wie Johannes es sagt, dass er der Messias ist. Und Johannes der Täufer weist seine Jünger deshalb auf Jesus hin. Johannes der Täufer hatte selbst auch Jünger. Und er sagt, schaut, das ist das Opferlamm Gottes. Das ist der, von dem ich immer gesprochen habe und ich bin überhaupt nicht wert, überhaupt nur die Riemen seiner Sandalen zu schnüren. Und dem folgt jetzt nach. Und einige dieser Jünger von Johannes wechseln dann rüber zu Jesus, werden Jesu Jünger. Und einer davon ist eben auch dieser Andreas. Andreas begegnet nun Jesus und macht seine eigenen Erfahrungen mit ihm. Und Andreas wiederum geht zu seinem Bruder Simon Petrus und sagt, wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter. Und dann bringt er seinen Bruder zu Jesus, damit Simon Petrus selbst Jesus sehen und kennenlernen kann. Und am Tag darauf, da kommt dieser Philippus ins Spiel. Ja? Da begegnet Philippus Jesus. Andreas, Simon Petrus, die haben ja in Bethsaida gewohnt, Philippus auch, die haben sich wahrscheinlich gekannt. Und Philippus ist auch so total begeistert, wer in diesem Jesus begegnet und erzählt es jetzt wiederum dem Nathanael. Er sagt, ich zitiere Philippus, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Also die Situation ist eigentlich, die einer trifft den anderen. Und es ist so wie eine Begeisterungswelle. Sie erzählen es dem anderen weiter und die anderen gehen mit. Und dann bei Nathanael kommt diese Begeisterungswelle, diese Begeisterungskarawane kommt ihr auf einmal ins Stocken. Nathanael ist nämlich der Erste, der anders reagiert, der sich eben nicht anstecken lässt von dieser Begeisterung. Ich zitiere Nathanael, er sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also es ist erstmal eine skeptische Reaktion. Und Nathanael zweifelt und teilt einfach nicht die Überzeugung der anderen. Bei dieser großen Begeisterung um ihn herum, da hätte er doch einfach still sein können und einfach irgendwie ein bisschen mitmachen können. Aber er druckst nicht rum, macht den Mund auf, er ist wahrhaftig, hat keine Fassade. Er äußert Zweifel. Was kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Moment mal, ich bin da nicht überzeugt. Sorry, ich mache da jetzt erstmal nicht mit. Was sind denn die Gründe, warum Nathanael diese Skepsis äußert? Es gibt ja immer irgendwelche Gründe bei jedem Menschen. In diesem Text wird es nicht erwähnt, aber man kann es sehr, sehr leicht, glaube ich, herleiten. Der wichtigste Grund ist, dass man biblisch den Messias eben aus Judäa erwartet hat und nicht aus Galiläa. Also das Verständnis war so, dass der Messias aus Judäa kommen wird. Jesus war aber Galiläa. In Johannes 7 kann man lesen, und das untermauert eigentlich auch die Auffassung der Juden von damals. Ich zitiere mal ab Vers 40, dort heißt es, nach diesen Worten, Jesus hat da was gesprochen, nach diesen Worten waren einige davon überzeugt, er ist wirklich der Prophet, den Mose uns angekündigt hat. Andere sagten, nein, er ist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Eine dritte Gruppe meinte, das kann gar nicht sein. Er kommt doch aus Galiläa, und in der Heiligen Schrift heißt es schließlich, der Christus soll von David abstammen und wie David aus Bethlehem kommen. Also Bethlehem liegt in Judäa. Und Nathanael konnte nichts davon wissen über diese Geburtsgeschichte, dass Jesus kurzfristig in Judäa war. Nathanael hat gewusst, Jesus kommt aus Nazareth, das liegt in Galiläa. Und etwas weiter können wir noch lesen, Johannes 7, da heißt es dann, forsche doch in der Schrift nach, dann wirst du selbst sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Also es wird hier deutlich, wer in der Schrift geforscht hat, dem war klar, dass der Messias und jeder große Prophet nicht aus Galiläa kommen kann. Es gibt also biblisch-theologische Gründe, Bedenken, die bei Nathanael seine Skepsis auslösen. Also er kennt seine Bibel, und ihm ist die Bibel wichtig, und jetzt soll dieser Messias aus Galiläa kommen. Sorry, das ist unbiblisch. Und so hat hier auch jeder Skeptiker und zweifelnde Mensch in unserer Gemeinde seine Gründe. Und meine Frage an uns ist heute, kann ein solcher Mensch in unserer Gegenwart seine Zweifel ehrlich äußern? Kann er offen darüber reden, jetzt wie der Nathanael, der hat das Selbstbewusstsein? Oder muss jemand dann bei uns so ein Doppelleben führen? Muss er eine fromme Fassade aufbauen? Weil er sonst keinen Platz hat bei uns, zumindest keinen Platz in der Mitte unserer Gemeinschaft. So am Rand vielleicht schon, aber so in der Mitte? Hat er überhaupt eine Chance bei uns, ehrlich und wahrhaftig zu leben, ohne lügen zu müssen? Oft bekommt man, glaube ich, den Eindruck in christlichen Kreisen auch, dass das Skepsis und Unglaube so eins sind, aber das ist es ja gar nicht. Sich skeptisch zu äußern wie Nathanael, wie wenn alle um einen herum so begeistert sind, das ist oft schwierig. Okay, der Freund von Nathanael, der Philippus, lässt sich jetzt nicht so leicht abwimmeln und sagt zu Nathanael, okay, ich verstehe deine Skepsis, steht so nicht in der Bibel, aber so stelle ich mir das vor, aber bitte mach mir einen Gefallen, komm einfach mal mit und schau dir selber an. Zitat, Philippus, komm und überzeuge dich selbst, sagt Philippus zu Nathanael. Und zum Glück geht Nathanael mit und er begegnet jetzt Jesus selbst, und sehr schnell wird deutlich, dass Jesus Nathanael kennt, und zwar auf eine, ich sage jetzt mal, übernatürliche Weise. Jetzt muss ich nochmal zitieren. Es heißt in unserem Text, als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragt ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete, bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Da sagte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und Jesus sagte, glaubst du das jetzt, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Oder wirst du noch viel, du wirst noch viel größere Dinge erleben. Du könntest schon ahnen, der entscheidende Satz für mich ist, der erste Satz Jesu, den er zu Nathanael sagt, zu Nathanael. Da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Das ist bemerkenswert. Da begegnet Jesus einem Skeptiker, skeptischer Jude, der gute Gründe hat zu glauben, dass eben Jesus nicht der Messias ist. Und Jesus reagiert nicht ermahnend, nicht ausgrenzend, hält ihm auch nicht seine Skepsis vor, sondern lobt ihn und sagt, ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Und das Gegenteil von Falschheit kann man Wahrhaftigkeit nennen. Ein Mann voller Wahrhaftigkeit. Jesus macht dir deutlich, Nathanael, du hast gute Gründe für deine Haltung. Danke für deine Ehrlichkeit und danke für deine Wahrhaftigkeit. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit stehen bei Jesus weit, weit oben. Und das sollte bei uns Christen auf unserer Tagesordnung auch ganz weit oben stehen. Und dabei geht es mir einerseits natürlich um Skepsis und Zweifel, wenn Menschen bei uns sind, die das äußern. Aber mir geht es auch darum, dass Menschen bei uns ehrlich und wahrhaftig sein können, wenn es um ihre Schwächen geht, wenn es um ihre Fehler geht, wenn es um ihr Versagen, um ihre Unzulänglichkeiten geht. Auch da darf jemand bei uns wirklich schwach sein oder muss er das dann irgendwie umschreiben? Darf uns jemand Fehler machen und versagen? Vorsicht mit schnellen Antworten. Können bei uns Menschen ehrlich leben, wahrhaftig sein? Ich glaube, es braucht auf jeden Fall eine Bedingung. Es braucht diesen Geist der Barmherzigkeit bei uns, in unserer Gemeinde. Und Jesus ist uns da ein Vorbild. Wenn wir uns Christen nennen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist das unsere Zielrichtung, ein wahrhaftiges Leben zu leben, mit einem barmherzigen Herz, für mich selbst und für die anderen. Ich komme zum Schluss und wenn ich das sage, brauche ich immer noch 2 Minuten ungefähr. Wenn jetzt jemand gerade nicht zugehört hat, ein Satz bitte, nimm einen Satz mit nach Hause. Was ist mir heute der wichtigste Satz, den ich euch mitgeben möchte? Es geht hier um Kirche. Und wer ist Kirche? Das haben wir euch ja schon mal öfters gezeigt auf irgendwelchen Gottesdienstblättern, so Kirche, das bist du und du und du und das bin ich. Kirche muss der barmherzigste Gott auf dieser Erde sein. Diesen Satz möchte ich euch mitgeben. Kirche muss der barmherzigste Ort auf der Erde sein. Das ist meine Überzeugung. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auch in unserer Kirche, in unserer Gemeinschaft wahrhaftig sein können. Wenn sie merken, meine Fassadenlosigkeit, meine Ehrlichkeit wird geschätzt und wird nicht ausgenutzt. Also merkt euch das, Kirche muss der barmherzigste Ort auf Erden sein. Wo wahrhaftige Menschen Wahrhaftigkeit ganz hoch schätzen. Menschen müssen zu uns kommen und bei uns leben können, so wie sie sind. Singen wir ja manchmal auch, komm so wie du bist. Aber veränder dich dann. Natürlich, verändern ist wichtig. Aber komm so wie du bist, mit all ihren Schwächen, mit den Fehlern und mit den Zweifeln. Ein letztes Zitat, das mir noch begegnet ist in der Vorbereitung. Viele kennen den, glaube ich, Richard Rohr, Kanadier, glaube ich. Er sagt, there is nothing to prove and nothing to protect. I am who I am and it's enough. Also es gibt nichts zu beweisen, du brauchst nichts zu beweisen. It's nothing to protect, es gibt nichts zu beschützen. Ich bin, der ich bin. Und das ist genug. Und wer diesen Satz sagen kann, den beglückwünsche ich. Das ist ein wahrhaftiges Leben, das Barmherzigkeit erfahren hat. Vielen Dank fürs Zuhören.